Du hörst heute den Ausbildungspodcast von OnTeams. Schnall dich an und viel Spaß damit.
Das Gespräch jetzt ist wow. Ich habe mit Daniel Müller sprechen dürfen und wir hatten eine Menge Spaß. Er hat die Glaskugel für mich einmal bedient und nicht nur im Personal- oder im Zeitarbeitsbereich einmal so seine Einschätzung gegeben, sondern wir haben viel über KI gesprochen, sehr viel, und ich konnte einiges mitnehmen, weil wir haben es immer wieder angelegt auf Ausbildung etc. Und ja, hör einfach rein, es geht drum, ja, ist die KI ein besserer Taschenrechner? Ja, nein, vielleicht. Ja, und viele, viele Einblicke. Ich sage danke hierfür, das Gespräch war super. Technisch hatten wir so ein kleines bisschen die Hürde zu nehmen, aber Daniel hat es bravourös gemacht und du darfst dich freuen auf das, was jetzt folgt. Let's go! Ich habe mir gedacht, wenn ich dich hier schon am Mikro habe, lieber Daniel, dann wollen wir mal die Glaskugel anwerfen, weil du bist schon länger in der Branche, länger im Business hier, und ich habe meine Hausaufgaben gemacht, habe mir ein paar Folgen angehört, ne, von deinen über 850 Podcast-Folgen, da habe ich ein bisschen reingehorcht, und du warst ja aber auch schon in einigen Interviews, und mir ist aufgefallen, so deine Perspektive in die Zukunft, die trifft immer ganz gut. Also auch wenn man zurückspult, da ist einiges da, und deshalb würde mich interessieren, wie du die Veränderungen in den nächsten Jahren, also sagen wir mal in den nächsten 3 Jahren, so im Personalwesen siehst, ja, vielleicht auch mit einem kleinen Blick auf die Ausbildung. Was glaubst du, kommt da auf uns zu?
Ja, erstmal ein herzliches Hallo, Marc. Danke für die Einladung, und bin jetzt schon 23 Jahre in dem Business, sogar 24 Jahre, ich kann es gar nicht genau sagen, ich habe gar nicht genau meiner Vita geguckt, wie das da aussieht, aber ob 23 oder 24 Jahre jetzt in der Personaldienstleistung, ist auch meist egal. Hab schon ein bisschen was erlebt, und so mein Blick, ein bisschen Glaskugel, was so die Zukunft angeht, gar nicht so einfach zu sagen, weil wir haben jetzt seit drei Jahren in Deutschland eine Rezession, die merken wir natürlich in der Personaldienstleistung, in der Branche, wo ich halt hauptsächlich bin, sehr, sehr stark. Das ist jetzt nicht nur ein Phänomen, was die Zeitarbeit jetzt da erwischt und die Personaldienstleistung, sondern natürlich im gesamten Markt, auch Automobilindustrie, hat es nicht so leicht derzeit. Wir müssen uns neu, der Export, der zieht nicht so richtig an. Das sind Dinge, die natürlich am Arbeitsmarkt auch greifen und die Auftragslage auch verändern. Dann Energiekosten höher, Kriege greifen da rein, und Zölle aus den USA tun natürlich auch ihren Teil dazu bei. Aber das sind alles Dinge, an denen wir nichts ändern können. Und deshalb versuche ich halt, lasten und beschäftigen mich diese Dinge nicht, die ich nicht beeinflussen kann, sondern ich blicke dann immer nach vorne und sag, der Markt ist, wie der Markt ist, und wir müssen jetzt einfach Gas geben und gucken, wie wir unser Stück vom Kuchen holen können. Und Kuchen ist eigentlich immer so ein gutes Beispiel. Man sagt ja immer so ein Stück von Kuchen, dann holst du dir ein größeres Stück von Kuchen, ein anderes Stück. Aber vielleicht müssen wir auch mal gucken, dass wir uns ein Cupcake oder eine andere Süßigkeit dazu holen oder noch einen Kaffee dazu, ja, und versuchen darüber unser Geschäft weiterhin zu expandieren, den Umsatz zu vergrößern, vielleicht die Margen auch gleich zu halten, um das Ganze zu kompensieren. Und das natürlich auch mit Blick auf Ausbildung. Merke ich natürlich an vielen Stellen, weil ich ja natürlich ein sehr gutes Ohr im Markt habe, dass natürlich viele sagen, es ist gar nicht so einfach, die guten und richtigen Azubis zu finden, obwohl der Arbeitsmarkt sich ja eigentlich etwas verändert hat, auch durch das Thema KI, was ich ja auch seit jetzt gut 4 Jahren mitbegleite, stelle ich schon fest, da hat sich viel getan, aber nach wie vor ist es schwierig für Unternehmen, gute Azubis zu finden. Und da habe ich noch keine Lösung. Vielleicht hast du ja da eher dann eine Lösung, wie man das nach vorne bringen kann. Ich glaube, so aus meiner Sicht wäre viel Aufklärung weiterhin nötig. Dafür ist ja dein Podcast auch bekannt und auch genau der richtige Kanal dafür. Und in der Zeitarbeit weiß ich, wir suchen immer wieder Azubis, finden keine. Also wer gerne Personaldienstkaufmann oder Frau werden möchte, kann sich gerne bei mir melden, kann ich sicherlich vermitteln. Ich habe da ohne Ende Zeitarbeitsfirmen, die Azubis suchen, bundesweit. Also dementsprechend gibt es da sicherlich eine Möglichkeit. Und auf deine ursprüngliche Frage zu gehen, wie wir in den nächsten Jahren da aussehen. Ich glaube, wir werden noch das ein oder andere Konjunkturpaket von der Bundesregierung auf den Weg bringen müssen, um das richtig anschieben zu können, weil die Zeitarbeit ist immer so ein Frühindikator. Du musst dir vorstellen, sobald die Auftragslage schlechter wird, werden die temporären Kräfte, die über die Zeitarbeit im Einsatz sind, abgemeldet. Das ist auch okay. Das ist ein Flexibilisierungsinstrument. Dafür ist die Zeitarbeit auch entstanden. Und das Zweite ist, wenn es wieder anzieht, ist aber auch die Zeitarbeit, sind die Ersten, die dann wieder merken, oh, eine erhöhte Nachfrage, weil eine gewisse Verunsicherung aus einer Depression, aus einem nicht so guten Wirtschaftsjahr, da sind die Firmen erst einmal angehalten, okay, wir gucken mal, wie lange das anhält. Ist es temporär, ist es dauerhaft? Und bevor ich da mir Unruhe in mein Team reinhole, hole ich erstmal über die Personaldienstleistungen und decke meine Auftragsspitzen ab, meinen Ausfall darüber ab und gucke dann. Und viele rekrutieren natürlich auch über die Zeitarbeit, dass sie dann im Anschluss dann die Mitarbeiter auch übernehmen. Aber das ist so, und da kann ich dir sagen, es hat noch nicht angezogen. Also wir haben seit 2017 haben wir uns leider halbiert, da waren wir über 1 Million Beschäftigte und jetzt sind wir irgendwie knappe 1%, das sind 524.000 Beschäftigte in der Zeitarbeit, weil die meisten denken, dass wir ja bei 10, 15, 20 oder so, ich habe 30%, habe ich schon gehört, der Beschäftigten werden in der Zeitarbeit tätig, aber das sind nur knapp 1%. Und kurze Frage, lange Antwort. Ich sehe noch kein Licht am Ende des Tunnels, aber ich bin immer positiv und dementsprechend Vertrieb, ne, und guck, dass du vielleicht alternative Märkte, dass du deine Dinge automatisierst und dich digitalisierst und guckst, was du noch an Problemen deiner Kunden lösen kannst.
Ja, das sieht man, das merkt man. Wir hatten ja auch das Vorgespräch und ich hatte da auch so den Eindruck, du bist KI-mäßig, bist du schon so weit wie kaum jemand anders in der Zeitarbeit, weil in deinem Herz ein ITler schlägt oder wo kommt das her?
Ja, ich bin ja gelernter Industriekaufmann. Und eigentlich wäre ich lieber gelernter EDV-Kaufmann oder DV-Kaufmann, Datenverarbeitungskaufmann geworden. Aber ich bin damals über Vitamin B an meine Ausbildungsstelle gekommen. So schließt sich dann auch vielleicht wieder der Preis, der Kreis. Wir sind ja hier nun mal in einem Ausbildungspodcast. Und da hat mein Vater mir dann eine Stelle besorgt, eine Azubi-Stelle. Und da gab es halt nur Industriekaufmann. Und da habe ich das halt gemacht, habe die Ausbildung dann zu Ende gemacht und bin danach zu IBM gewechselt. Und da fing eigentlich so meine Karriere, glaube ich, erst so richtig an. Vorher habe ich so ein bisschen überall reingeschnuppert, war auch schön. Ich habe damals bei einem Automobilzulieferer gearbeitet, Pilkington Automotive. Früher hießen die Flachglas, stellen halt die Rundumverglasung für die Automobilindustrie her und auch Busse und LKWs und so gibt's. Also Glas ist so deren Kerngeschäft. Und danach bin ich zur IBM gegangen, weil immer schon, ich war sehr IT-affin. Ich habe damals schon C64er gehabt, einen Amiga, einen Atari, den ersten PC. Ich habe die auseinandergebaut, ich habe die erweitert und repariert. Und immer wenn irgendwas bei uns im Haushalt kaputt gegangen ist, ob das schon in meinem Elternhaus war oder bei uns privat, da bin ich immer dann rangegangen, habe das Ding aufgeschraubt, geguckt, was ist da los. Und nicht nur Computer, sondern auch alle möglichen anderen elektrischen Geräte. Bin so ein bisschen handwerklich geschickt. Sagt zumindest meine Frau, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf, weil die ja noch mal hohe Erwartungshaltung hat, weil sie kann null nachvollziehen, wie lange etwas dauert. Ja, ich, wenn ihr mal meinem Status folgt, ich pflege also meinen Status sehr, sehr gut, also bei WhatsApp. Und da kann man dann so ein bisschen mitbekommen, was ich alles so im Garten so mache. Und dann hatte meine Frau dann auch mal eine Idee, auch da müssen wir doch mal die Terrasse da irgendwie neu machen und ausheben und frostsicher machen. Und in 2 Wochen ist ja die Kommunion von der Kleinen, ne? Da könntest du ja, bis dahin ist das ja bestimmt fertig. Und dann habe ich gesagt, nee, ist bestimmt nicht, wie viel Kubik wir ausheben müssen, ich muss alles gucken und Fliesen legen, so große 60x120 ist auch nicht meins. Ja, also da hat meine Frau mal ein paar Vorstellungen, da muss ich schon mal ein bisschen kämpfen dagegen. Aber das ist so, bin so ein bisschen handwerklich geschickt und das IT-Thema liegt mir. Deshalb, glaube wirklich, Marc, ich feiere das wirklich, was da jede Woche Neues mit KI möglich ist. Und mir macht das, bin ich ehrlich, keine Angst, weil ich auch nicht bis zum Ende denke. Die meisten macht ja KI Angst oder die haben Bedenken davor, weil sie das bis zum Ende denken. Also wirklich so, was ist denn in 20, 30, 40 Jahren? Ne, sind wir dann überhaupt noch, werden wir benötigt? Ich habe so viele Filme gesehen, den Terminator, und dann brauchen wir auf einmal die Menschen gar nicht mehr. Und da muss ich sagen, das ist halt vollkommener Quatsch. Weil wie soll ich denn jetzt schon begreifen, was in 20, 30 Jahren überhaupt ist? Das kann ich ja gar nicht begreifen. Auf diesem Weg habe ich ja jedes Jahr, jeden Monat neues Wissen, neue Grundvoraussetzungen. Für mich sind Dinge normal, die vor einem Monat oder vor einem Jahr dann nicht mehr normal waren. Und dann ist das in 20 Jahren halt ganz anders. Also wir wachsen auch mit diesen Dingen. Ja, jetzt wird doch keiner mehr sagen, das Internet war irgendwie gefährlich oder die Industrialisierung war für uns gefährlich. Nee, aber zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, als die ersten Maschinen in die Produktionshallen kamen, haben natürlich auch die Mitarbeiter, die dort gearbeitet haben, die einen Topf irgendwie mit dem Hammer bearbeitet haben, dass der so seine Form hatte. Und dann gab es auf einmal eine Maschine, die hat das gepresst. Natürlich hatten die Angst davor und Bedenken, aber es gibt Leute, die reparieren diese Maschinen, es gibt Leute, die bauen diese auf, die entwickeln die, die müssen aufgestellt werden, bedient werden. Alles Dinge, die zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht im Bezug oder in Betracht gezogen haben, sondern sie hatten einfach nur Angst vor der neuen Technologie. Und das ist auch immer normal. Und die Zeitarbeit beschäftigt sich auch relativ wenig mit dem Thema KI. Also ich hoffe ja, dass ich mit meinem Podcast und mit meinem Tun irgendwie da auch weiterhelfen kann, dass da auch ein bisschen sich was tut und auch so ein Umdenken stattfindet. Weil diese Angst davor, die ist halt kein guter Begleiter. Angst war noch nie ein guter Begleiter. Also Angst vor irgendwas zu haben ist nie gut. Ja, natürlich soll ich Angst haben, um einfach über die Bahngleise zu gehen oder Angst haben, dass ich 3 Minuten unter Wasser bleibe oder so. Natürlich brauche ich da auch gewisse Angst vor und Bedenken, aber Angst jetzt in dem Fall vor KI sorgt auch dafür, dass man nicht neugierig ist und sich nicht damit beschäftigt und schaut, was kann ich überhaupt damit machen. Und da will ich einfach nur aufklären und den Leuten die Lust auch geben und die Ideen geben, was sie mit KI alles machen können. Und dann können sie selbst entscheiden, ob sie daran Spaß haben oder nicht. Aber pauschal ist abzulehnen. Und 82%, habe ich letztens irgendwie bei LinkedIn gesehen, 82% der Weltbevölkerung haben noch nie aktiv, also bewusst, mit einem Large Language Modell, also mit einer KI interagiert, geschrieben. Ja, und das zeigt schon, ne, dass wir da noch ein bisschen Handlungsbedarf haben und da noch besser werden müssen. Und gerade die Jüngeren, die wir jetzt ja auch in dem Podcast Azubis ansprechen, die sollten sich ja umso eher dann mit dem Thema, weil die kriegen das ja Ganze, für die ist das ganz leicht, was ganz Neues. Die sind noch ganz offen, haben noch gar nicht so viel kennengelernt und können das richtig aufsaugen, das Thema. Deshalb, wenn ihr eine Idee habt, geht in dem Bereich und gebt da Gas, weil das ist die Zukunft. Die geht auch nicht mehr weg. Und ich feiere das und freue mich jede Woche, dass es irgendwas Neues gibt und es macht mir Spaß. Und wer sich austauschen möchte, sehr gerne. Bin immer bereit dazu.
Weißt du noch, wo du das erste Mal an ein KI-Modell gekommen bist? War ChatGPT wahrscheinlich?
Ja, war natürlich auch mit diesem ChatGPT-Moment, der, ich weiß gar nicht, wann war das, vor 4 Jahren war dieser Moment, wo dann auf einmal, und diese Magie ist ja eigentlich nur entstanden, wir haben ja schon lange KI im Einsatz. Mein Vater hat damals schon irgendwie gesagt, er hätte damals schon die Anfänge von KI gemacht. Und ich denke, Vater, jetzt hör auf zu flexen, ne? Das ist doch was, du hast KI gemacht. Ja, mit unserem Team damals. Und da war ich auch mit dabei. Und dann ging es dann darum. Und ich sage, okay. Also KI gibt schon sehr, sehr lange, will ich damit sagen. Aber dieser ChatGPT-Moment, der war halt besonders, weil wir dann auf einmal mit der KI interagieren konnten. Also wir konnten reinschreiben und dann hat die KI direkt reagiert. Wenn ich meinem Navi sage, fahre mich von A nach B und es wird umgerechnet und die schnellste Strecke wird ermittelt, ist natürlich da auch KI im Einsatz. Aber das juckt mich nicht so. Das ist einfach fest installiert und dann funktioniert das. Und deshalb haben wir schon lange mit KI zu tun, schon seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren. Aber bewusst ist es halt auch mit dem ChatGPT-Moment gewesen, wo ich dann auch so richtig, wo das Fahrt aufgenommen habe, wo ich dann auch auf einmal sagte, boah, wie konnte ich das gar nicht auf dem Schirm haben? Weil ich habe natürlich immer früher Gamer und habe alles Mögliche gemacht. Ich habe Counter-Strike gespielt, Enemy Territory, ne, und die ganzen Gamer da draußen. Ich war im Clan, ich habe WoW gespielt. Und aber irgendwann mit Thema KI Und generell so mit Software und Programmieren habe ich mich eigentlich nie, mit Coding habe ich mich nie beschäftigt, weil das war mir zu langweilig. Mein Vater war eher so ein analytischer, ne, der war auch früher Programmierer, aber mir war das zu langweilig. Das hat mir zu lange gedauert, bis Ergebnisse da waren. Und jetzt mit den Large Language Modellen ist natürlich sehr schnell ein Ergebnis da. Ich muss nicht coden, ich muss nicht programmieren können. Und das und ich habe viel Fantasie, ich habe auch mehr Ideen als Züge fahren. Und deshalb kann ich mit KI diese ganzen Ideen, die ich habe, einfach umsetzen.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Was weißt du doch, was du zu Beginn gemacht hast, wo du gedacht hast, klasse, da nutze ich die KI direkt für. Also es ist wirklich schon, gefühlt ist die KI ja so ganz neu, ne? Aber wie du schon sagst, das ist vor 4 Jahren gewesen. Weißt du noch, was du am Anfang versucht hast, damit zu machen?
Mhm. Ja, am Anfang habe ich auch erstmal E-Mails geschrieben, dann habe ich getestet, okay, mir war es immer wichtig, ich kommuniziere ja sehr viel mit meinen Kunden, mit damals in der Zeitarbeit noch auch mit anderen Kunden kommuniziere ich halt viel und weiß halt immer, dass oft Emotionen in diesen Gesprächen drin sind, in den Mails, auch wenn man es nicht so sieht. Ne? Ich weiß zum Beispiel, ich weiß gar nicht, warum ich heute mal meinen Vater so viel zitiere, aber der ist so ein typisches Beispiel, der sich nicht mit KI beschäftigt, obwohl er so ein IT-Freak ist, so ein EDI-Berater, Edifact, so ein Guru, wirklich einer von wenigen in Deutschland, die sich überhaupt damit auskennen, der das alles so mit auf den Weg gebracht hat und so, aber total analytisch. Und der hat total Spaß daran, E-Mails zu schreiben. Und der sitzt da auch dran und formuliert ewig. Und der hat doch immer aber so eine Schärfe da drin. Also so ein gewisse, man merkt so eine gewisse Ironie. Und ne, das ist, schwingt immer so mit. Mhm. Und das finde ich halt, ist nicht professionell im Business-Kontext. Im Business-Kontext möchte ich, dass, auch wenn ich sauer auf den Kunden bin oder meinen Mitarbeiter, möchte ich nicht, dass er das liest. Ja, möchte ich nicht, dass er das spürt. Sonst könnte ich es ihm ja auch sagen, aber ich möchte einfach professionell und ordentlich eine neutrale E-Mail schreiben. Und dafür habe ich es wahrscheinlich als erstes dann auch genutzt und konnte dann auch ein bisschen formulieren und habe dann auch gesagt, okay, jetzt müssen wir aber mal einen härteren Gang einschalten, weil ich bin sehr lieb. Also du kannst mit mir normal keinen Ärger kriegen. Ne? Streiten mit mir wird schwierig, weil ich versuche mal eine Lösung zu finden und ich mag keinen Streit, weil das bringt keinen weiter und ich bin da so eher lösungsorientiert. Und deshalb fällt es mir dann auch schwer, mal auf den Tisch zu hauen und mal zu sagen, hör mal zu, jetzt nicht und wir setzen eine Frist und das geht nicht und dabei aber eigentlich nur sein eigenes Recht zu wahren. Also gar nicht sich zu überbevorteilen. Ich wollte mir damit keinen Vorteil erarbeiten, sondern einfach nur das zum Ausdruck bringen, was mir eigentlich auch zusteht und das auch gut geschrieben. Weil ich konnte auch E-Mails schreiben, aber ich habe mir da immer beide Ohren gebrochen dabei, weil ich ewig formuliert habe und dann den Satz noch und dann die Kommastellung und bin ich dann damit zufrieden? Nee, dann doch nicht. Und habe ich ewig dran gesessen und dann habe ich keine E-Mails geschrieben. Also vor der KI, muss ich ehrlich sein, habe ich, wenn du mir eine E-Mail geschrieben hast, hast du nie von mir gehört. Eine WhatsApp, schnell, zack, eingesprochen, Sprachnachricht, fertig, raus. Mhm. Das war so mein Kommunikationsweg. Und seitdem jetzt die Large Language Modelle da sind, ChatGPT und alle, seitdem schreibe ich jetzt auch wieder E-Mails, weil ich einfach schnell ein Ergebnis habe. Ich spreche das ein, was ich machen möchte und die KI formuliert mir das und dafür habe ich es eigentlich als erstes eingesetzt. Dann auch mal ein bisschen, um Fristen auch zu setzen, ein bisschen nachhaltiger zu werden. Das waren so die ersten Dinge und seitdem es halt auch Agenten gibt, baue ich halt auch eigene Programme, mache Vibe-Coding, so nennt man das ja, wenn man keine Zeile Code schreibt, sondern dass die KI das für einen macht. Und das ist halt mega. Mhm. Das ist so. Ich hoffe, ich habe auf deine Frage gut geantwortet.
Sehr gut sogar, ja. Ja, man kann sich kaum noch irgendwie dran erinnern, gell, was die ersten Versuche so waren. Und ja, wenn du da jetzt so auch wieder ein bisschen in die Glaskugel schaust, angenommen, jetzt nachher klingelt das Telefon und jemand ist in der Ausbildung als Ausbilder. Was hast du da einen Tipp? Hast du einen Rat, was KI angeht? Ne, wenn jemand sagt, ich möchte es aktiv bei mir in den Ausbildungsbetrieb irgendwie sinnvoll integrieren.
Also KI-Kompetenz ist da das Wort. Also KI-Kompetenz aufbauen. Wie gehe ich mit KI um? Wie schreibe ich einen Prompt? Wie funktioniert das überhaupt? Es muss gar nicht so ins Detail gehen. Ja, wenn man so ein bisschen was erklärt bekommt. Ich habe zum Beispiel auf meiner Seite auch so ein KI-Glossar, wo man einfach alle Begriffe, die man mal so hört im KI-Bereich, dann übersetzt bekommt, dass man einfach weiß, was ist das überhaupt? Weil da fängt es ja schon an, dass da ganz viele Begriffe sind, die nicht verstanden werden. Und da müsste ich halt jetzt aus Sicht der Ausbilder, die im Betrieb ausbilden, würde ich KI als festes Fach, als feste Bestandteil der Ausbildung einfügen. Das wäre für mich vielleicht sogar fast wie eine eigene Abteilung, wo ich meine Azubis, meine Mitarbeiter in die Richtung gehen lassen will. Schau doch mal drauf, ganz unbedarft auf das System, was passiert hier gerade und was könnten wir eigentlich automatisieren? Wo hast du als Azubi gesagt, was macht ihr denn hier? Wie retro ist das denn? Wie umständlich ist das denn? Das kann man doch ganz leicht so und so auch machen. Ein Prompt, eine Automatisierung, eine Eingabe, eine Schnittstelle und dann funktioniert das hier viel, viel leichter und erspart ganz viel Stunden Arbeit und macht deine Mitarbeiter zufriedener, löst die Dinge besser, mehr Auswertungen, gibt dir eine bessere Übersicht. Weil gerade da sind ja wirklich Azubis prädestiniert für. Die kommen ja in den Betrieb, sind betriebsblind, was da ja gut ist, und schauen auf die Dinge, die sie vorfinden. Und ich selbst kann mich noch an meine Ausbildung erinnern und habe in manchen Abteilungen, habe ich, entschuldiges Wort, aber gekotzt, weil ich dachte, es ist ekelhaft hier. Wie arbeiten die? Das ist ja voll langweilig. Das ist überhaupt nicht meins, überhaupt nicht modern. War irgendwie 20, 30 Jahre irgendwie zurückversetzt und habe mich da gar nicht wohlgefühlt. In einer anderen Abteilung habe ich dann gemerkt, okay, die sind smarter unterwegs. Die haben da schon das eine oder andere optimiert und was damals so ging, ne? Da waren ja PCs waren zwar da, aber die waren meist monochrom und gerade waren diese Lochkarten irgendwie, dass man die nicht mehr benutzt hat. Die ersten PCs waren dann da. Ich bin auch schon alt, wenn ich das so höre. Und da war halt noch nicht so viel da möglich. Aber jetzt, doch wenn ich frisch von der Schule komme, viele kommen ja von der Schule, haben sich da schon mit KI geholfen, um ihre Prüfungen, ihre Arbeiten zu machen, ihre Hausarbeiten etc., dass sie sich da Unterstützung geholt haben. Dürfen sie meist nicht, aber haben sie trotzdem meist gemacht. Ne? Redet nur keiner so offen drüber. Aber ich weiß, das wird gemacht und ist auch sinnvoll. Und ich habe selbst eine 10-jährige Tochter und ich weiß nicht, also ich würde ihr nicht raten, dass sie das nicht macht, weil ich glaube, sie muss eher clever sein, dass sie das alles nutzt, dass sie alle Möglichkeiten nutzt, um schnell an ein Ergebnis zu kommen. Und weil das wird die Zukunft sein. Und das, wenn unser Ausbildungssystem nur auf Wissen beruht, dann müssen wir auch das überarbeiten, weil Wissen ist verfügbar. Wissen ist einfach da. Die KI hat alle Informationen, die es im Internet gibt, die liegen vor und können die ganz schnell ausarbeiten. Und ich vergleiche das immer ein bisschen mit den Taschenrechnern. Also du merkst schon, ich werde da auch ein bisschen emotional. Das ist mir auch ein wichtiges Thema, weil ich einfach merke, dass da so viel Bullshit da draußen erzählt wird, so viel Ängste da sind und Sorgen und Bedenken und alle werden doof, weil die jetzt KI einsetzen. Nee, hat der Taschenrechner uns döver gemacht? Ich glaube nicht, weil ich mache mir keine Gedanken, wie die Wurzel aus 7 ist. Und wofür brauche ich das? Brauche ich das einmal? Brauche ich das überhaupt in meinem Leben? Ich habe noch nie die Wurzel aus 7 gezogen, es sei denn, es war eine Aufgabe. Aber ich habe doch keine Sorge, dass ich nicht irgendwo in meinem Zugriffsbereich, ob meine Frau oder ich beim Nachbarn anklingel und irgendwo einen Taschenrechner habe. Habe ich keine Sorgen mehr. Und hat der Taschenrechner mich dümmer gemacht, nur weil ich jetzt vielleicht nicht mehr die Wurzel aus 7 ziehen kann? Ne, weil ich dafür einen Taschenrechner brauche? Nee, glaube ich nicht. Und das wird, KI wird wie Essen und Trinken sein. Das ist einfach da, das wird auch nicht mehr weggehen und du wirst immer Zugang zu irgendeinem KI-Modell haben, dass du das zu Nutzen machen kannst. Und deshalb muss das Bildungssystem sich wirklich auch überdenken. Meine steile These ist, straft mich gerne Lügen, vielleicht kommt es auch gar nicht, aber ich glaube, in 3 bis 5 Jahren wird unser Bildungssystem zusammenbrechen. Und zusammenbrechen ist so ein großes Wort, aber es muss sich einfach überdenken. Also wir müssen einfach schauen, wir müssen Bildung anders präsentieren, weil die Kinder werden, und also entschuldigen Sie, Kinder, also für mich alles so bis 20 sind irgendwie Kinder, die müssen einfach überdenken, die werden sagen, das Lernen ist jetzt anders. Und ihr wollt, dass wir noch Retro lernen. Und wir fanden das damals schon in der Schule doof, Konten abzurechnen. Und haben schon gesagt, das wird überhaupt nicht im Betrieb gemacht. Und dann so eine Buchhalternase. Und dann musst du das Konto über das. Habe ich das je gebraucht? Nein. Wenn ich Buchhalter wäre, gut, dann müsste ich es mir aneignen, dann würde ich das machen. Aber wir haben doch oft, wenn ich überlege in den Job, den ich eigentlich gemacht habe, habe ich in meiner Ausbildung vielleicht 5-10% gemacht von dem, was ich nachher im Job gemacht habe. Und mir ist natürlich bewusst, dass so eine Ausbildung natürlich breit gefächert sein muss. Sie kann nicht nur den Einzelbedarf abdecken. Aber da müssen wir wirklich überdenken, weil ich glaube, es ist viel wichtiger, gezielt 3-6 Monate intensiv auf deinen Job vorbereitet zu werden. Und dann hast du auch kürzere Zeiten, dann hast du auch nicht diese lange Zeit. Und ne, meine Eltern sagen dann, ja, aber Daniel, du 3 Jahre Ausbildungszeit, da hast du auch gemerkt, sich unterzuordnen, Hierarchien und Sonstiges. Ja, alles gut, finde ich auch wichtig, ne, dass man auch diesen Umgang da weiß, wo man anfängt, wo man steht, wie das aufgebaut wird. Aber muss ich das 3 Jahre haben? Reicht's nicht vielleicht auch 3-6 Monate, wo ich mich unterordnen muss, wo ich was lernen muss, wo ich sehe, okay, ich bin ein kleines Licht, aber kann mich hocharbeiten, kann aber genauso unterstützen und bin ich nur eine billige Arbeitskraft?
Und jetzt haben wir ja die Zeitarbeitsfirma, also ist ja dein Herzensthema, ne? Sondern deshalb heißt es ja auch Liebe Zeitarbeit. Und weil du es eben liebst, ne? Das finde ich total cool, finde ich schön, da mal so Emotionen reinzubringen. Wie nimmst du das in deiner Branche wahr? Das sind ja wahnsinnige Vorteile, die man sich daraus spielen kann. Aber nehmen das deine Kollegen ja, auch so wahr?
Ja, das ist so ein bisschen, na, also kurz mit einem Wort zu sagen, nein. Nein, nehmen sie nicht wahr. Sie haben in so einer Krise, wenn die Auftragslage schwierig wird, der Bewerbermarkt auch nach wie vor schwierig ist, wo man auch sagt, warum entspannt sich nicht der Bewerbermarkt? Ne? Der müsste sich da auch viel mehr entspannen. Ne? Eine gewisse Entspannung ist da. Ich kriege zum Beispiel, meine Firma heißt ja Liebe Zeitarbeit, ich bin aber keine Zeitarbeitsfirma. Ich bekomme aber ganz viel Bewerbungen und daran kann ich auch immer messen, wie gerade der Arbeitsmarkt auch so ist. Ne? Und da sind sehr viele, die sich bewerben und einen Job suchen. Und das war die ganze Zeit nicht. Ich bin ja schon seit 22 als Unternehmensberater tätig mit meiner Firma unter dem Namen Liebe Zeitarbeit. Und da rufen ganz viele an und wollen sich bewerben. Und das ist jetzt in letzter Zeit einfach mehr geworden. Das heißt, im Helferbereich entspannt sich das ein bisschen. Aber trotzdem, im Facharbeiterbereich hat das sich noch nicht entspannt. Und jetzt so kurz die Brücke, warum ich jetzt so aushole. Du bist halt in der Zeitarbeit kontinuierlich unter Druck. Du musst gucken, wir haben 52 Wochen im Jahr. Auch kein Wunder, erzähle ich auch nichts Neues. Und davon, sage ich mal, gibt es 2-3 Wochen in der Zeitarbeit, wo Angebot und Nachfrage sich so die Waage geben, dass du genauso viele Anfragen hast, wie du Kandidaten hast. Ja, die Anzahl der Mitarbeiter, Kandidaten passt genau auf die Anzahl der Anfragen, die du hast. Die übrige Zeit, die 52 Wochen von den 52, ist es immer so, dass du entweder mehr Kandidaten und mehr Mitarbeiter frei hast, als du Aufträge hast. Und das heißt, du hasselst immer hinter dem einen hinterher. Und dann kümmerst du dich mehr um die Kandidaten und dann hast du wieder die anderen, musst du wieder dich um die Aufträge kümmern. Und das ist jetzt natürlich in so einer Krise, wo es generell etwas rückläufig ist, was den Bedarf an Zeitarbeitskräften angeht, ist, kämpfen die natürlich sehr stark. Und viele denken, das hat doch früher funktioniert. Was ist denn jetzt anders, dass es auf einmal nicht mehr funktioniert? Und dann machen die einfach von dem, was sie vorher gemacht haben, einfach mehr. Ja, aber die machen mehr das Falsche, statt zu überlegen, wie kann ich mein Business vielleicht verändern? Wie kann ich andere Umsätze generieren in anderen Bereichen? Weil Personaldienstleistung umfasst ja 3 Bereiche. Ich hole mal kurz aus, ich versuche es kurz und knapp zu erzählen. Einmal die Arbeitnehmerbelastung. Das bedeutet, ein Kunde ruft an, sagt, ich habe Bedarf, ich brauche 2 Schleifer. Hast du welche? Und dann stellst du mir die als Zeitarbeitsfirma. Ist quasi der Entleiher und ich bin der Verleiher, weil ich die quasi verleihe. Das ist Arbeitnehmerbelastung, AÜG, Zeitarbeit. So, dann gibt's Personalvermittlung. Ja, der Kunde braucht einen Stahlbauschlosser oder er braucht einen Elektriker oder er braucht einen Sachbearbeiter, einen Buchhalter. und möchte den gerne einstellen. Mhm. Und dann stellt die Zeitarbeitsfirma, der Personalvermittler, mehrere Profile vielleicht vor, ein, zwei Kandidaten, und einen davon nimmt dann der Kunde und stellt diesen selber ein gegen eine Provision. Das ist Personalvermittlung. Mhm. Das ist der zweite Part. So, das ist so das Gängige, was die meisten Zeitarbeitsfirmen machen. Die meisten spezialisieren sich auf einen Bereich, gibt auch welche, die machen beide Dinge. Und dann gibt es noch Contracting. Das heißt also, ich habe einen temporären Vertrag mit einem quasi Freelancer, der ein Projekt beim Kunden dann macht. Das ist Contracting dann. Ne, das ist auch ein Part. Die machen schon einige Dienstleister, ist aber noch nicht so verbreitet in der allgemeinen Zeitarbeit. Und das fasst eigentlich dann die Personaldienstleistung zusammen. Jetzt könnte man natürlich gucken, okay, der Bereich Arbeitnehmerbelastung geht zurück. Dann versuche ich einen der anderen beiden Bereiche, vielleicht geht es denen besser, zu stärken. Jetzt aber Überraschung, kann ich dir sagen, sind die anderen beiden Bereiche laufen auch nicht so super, sondern sind auch eher derzeit etwas rückläufig. Derzeit haben sie in der Personalvermittlung ein kleines Hoch wieder, sind etwas stabiler als die Arbeitnehmerbelastung. Aber zum Beispiel im Contracting gehen viele wieder dahin und sagen, okay, wir empfehlen lieber wieder Arbeitnehmerbelastung, weil es sicherer ist. Mit Scheinselbstständigkeit gibt es ja so ein paar Themen. Das heißt, da läuft es auch nicht so richtig. Das heißt, die Zeitarbeitsfirmen überlegen jetzt gerade, welchen Bereich mache ich? Mache ich was ganz Neues mit Personalvermittlung, gehört zwar auch dazu, wäre artverwandt, könnte ich machen, aber legen da sehr viel Energie rein und wissen auch, boah, da brauche ich schon mehrere Monate, bis das anläuft. Und es ist auch ein bisschen mehr Beratung. Ja, würde ich sagen, du brauchst also einen anderen Skill von internen Mitarbeitern, als wenn du nur eine Qualifikation suchst, Kunde hat Bedarf und dann sagst du, morgen ist der da. Ja, ist ein bisschen was anderes, als wenn du 3-4 Monate einen Kandidaten suchst, den vorstellst und vielleicht auch noch andere Qualifikationen hast, die nicht nur aus dem Helferbereich kommen, weil 70% der Zeitarbeitskräfte sind ungefähr, ich weiß nicht, wie die Statistik aktuell ist, vielleicht hat sich es auch ein bisschen gewandelt, dass es mehr Facharbeiter sind, aber 70% sind im Helfersektor unterwegs. Und dieser Helfersektor wird durch die Tarifverträge und die Anpassung der Löhne natürlich immer teurer. Wir sind ungefähr 1 Euro über dem Mindestlohn. Unter dem können wir gar keinen Mitarbeiter einsetzen. Das heißt, wenn der Mindestlohn, ich weiß gar nicht, wo der jetzt ist, weiß ich, um die 15 sollte der ja sein, dann müssen wir 16 Euro zahlen. Ja, das sagt der Tarif. Und das heißt, unsere Mitarbeiter in der Zeitarbeit verdienen schon 1 Euro mehr als jemand, der einen Mindestlohn bekommt. Ja, und oft dieses Pay Gap, was man ja auch sagt, diese Differenz, die gibt es in der Regel gar nicht mehr. Also es ist schon erwiesen, dass die Mitarbeiter über die Zeitarbeit in der Regel mehr verdienen als die Stammbelegschaft. So, also das Thema haben wir. Das heißt aber auch, dass Zeitarbeit teurer wird für die Firmen. Und Energiekosten sind hoch und dementsprechend ist der Bedarf etwas niedrig. Jetzt machen die alle einfach nur das Gleiche weiter und wollen davon mehr machen und erwarten ein anderes Ergebnis. Da hat schon Einstein gesagt, wer immer das Gleiche macht und ein anderes Ergebnis wartet, ist verrückt. Und da ist viel Wahres dran, das sehe ich auch so. Finde ich auch, dann könnte man, ne, ändere doch mal was. Und da tun sie sich einfach schwer. Und darum machen sie wenig mit KI, sondern versuchen gerade irgendwie ihr Business, ne, die glauben da noch dran, muss immer noch da sein, weil Zeitarbeit wird es immer geben, weil es ist kurzfristig ein Bedarf, es fällt jemand aus, wird krank, wir haben eine Auftragsspitze, wir müssen auf einmal 500, keine Ahnung, irgendwas, Stückzahl höher, mehr machen. Und natürlich, da stellst du nicht eben ein, sondern dann holst du dir von der Zeitarbeit für Zeit X 10 Leute, die das machen. Und wenn der Bedarf dann runtergeht, dann meldest du wieder ab und dann sind die wieder bei der Zeitarbeitsfirma und finden einen neuen Job. Ja, ist ja super, ist ideal, so funktioniert das auch. Aber wenn das gerade nicht funktioniert und man merkt, der Bedarf geht zurück und dann machst du einfach nur mehr, dann ist das halt kontraproduktiv. Und da haben sie jetzt eigentlich nicht die Zeit, sich um KI zu kümmern. Weil das viele glauben ja auch, KI ist einfach nur ein Knopf drücken. Dann habe ich das automatisiert, dann habe ich das digitalisiert. Aber bei den meisten sind gar keine strukturierten Daten da. Denken auf Papier, haben irgendwie noch einen Zettel, noch einen Lebenslauf, irgendwie, den sie da noch ausgedruckt haben und haben die meisten Daten gar nicht so richtig digital in einer ordentlichen Struktur und müssen dann erstmal aufräumen, müssen erstmal Ordnung schaffen, dass sie digital aufgestellt sind, dass sie eine digitale Personalakte haben. Und dann kannst du erst eine KI einsetzen. Das heißt, vor so einer Verbesserung ist erstmal wie beim Renovieren, du willst einen neuen Boden haben, musst den erstmal alten rausreißen. Dann musst du erstmal neues Material kaufen, dann musst du noch einen Handwerker haben, der das macht. Du hast ganz viel Dreck und kannst den Raum erstmal nicht nutzen und danach machst du einen neuen schönen Boden rein und dann ist alles wieder toll. Aber das ist halt so ein Prozess. Und das ist auch bei KI. Und das ist halt nicht ein Knopf, du drückst da drauf und dann geht das ab morgen. Das unterschätzen manche, haben auch vielleicht schon ihre ersten Erfahrungen gesammelt und sagen dann, bin ich ein bisschen vorsichtig, das, was die versprechen, das können die gar nicht so halten. Weil natürlich, durch KI ist mein Marketing ja wesentlich besser geworden. Ich kann dir super erzählen, was alles KI kann. Ja, und das feiern die Kunden auch und das wollen die auch. Und dann, ja, nimm ich zweimal und warum habe ich das nicht schon letzte Woche gekauft? Aber dann merken sie auch, dass das kein Selbstläufer ist, sondern dass das auch eingesetzt werden muss. Und du hast, immer ist eigentlich, wenn du Prozesse mit KI machst, abbildest, hast du sehr viel Erfolg, wenn der Prozess vorher nicht gewesen ist. Also einfaches Beispiel, du hast früher deine Mitarbeiter nie zum Geburtstag gratuliert, weil du nie eine Geburtstagsliste gehabt hast und hast sie nie informiert und hast ihnen nie zum Geburtstag gratuliert. So, jetzt setzt du KI ein und auf einmal machst du einen Prozess dafür und dann wird jeder Mitarbeiter am Geburtstag, kriegt er eine schöne E-Mail, vielleicht noch einen Brief dabei und das hast du super automatisiert. Hast du ein geiles Ergebnis, ja? Vorher hast du null zum Geburtstag gratuliert, vielleicht ein, zwei, die du wusstest und jetzt hast du auf einmal 90, 95, den du gratulierst. So, wenn du aber im Vorfeld einen Prozess hattest, wo du immer gesagt hast, okay, wir haben eine Wiedervorlage, da ist eine Mappe, da haben wir dann immer geguckt, wer hat Geburtstag, da gab es eine Liste und dann haben wir das rausgeschickt. Hat deine Mitarbeiterin oder dein Mitarbeiter das wahrscheinlich immer gut gemacht, hat die Karte geschrieben, hat funktioniert. So, jetzt dieser Prozess, den gab es ja vorher, der hat auch funktioniert. Jetzt kannst du aber den Mitarbeiter, der das gemacht hat, jetzt einsparen quasi. Oder der kann was anderes machen. Geht ja nicht immer nur, wenn du Zeit einsparst, dass du die Mitarbeiter alle freisetzt, sondern du kannst ihnen ja andere Aufgaben geben. Aber auch da muss man aufpassen. Andere Aufgaben heißt ja nicht, dass der Mitarbeiter sich darauf gefreut hat, dass er das jetzt machen muss. Ja, viele denken ja, auch ich habe dem Mitarbeiter jetzt 2 Stunden pro Woche gespart, dann kann er die ja im Kundenbesuche investieren oder in Vertrieb oder dann macht er noch bessere Auswertung. Nee, macht er nicht, weil er hat gar keinen Bock drauf.
Will er gar nicht.
Der hat sich seinen Job ja irgendwie, da hat sich da mucklig gemacht und das ist jetzt alles schön. Und jetzt kommt auf einmal mein Chef und gibt mir 2 Stunden jetzt mehr. Ja, in den 2 Stunden gucke ich aber erstmal, ob die KI alles richtig macht. Und da schaue ich irgendwie, dass ich mich irgendwie andersweitig beschäftige. Das, was ich vielleicht gerne mache. Aber das ist vielleicht nicht Vertrieb. Das ist vielleicht nicht der Kundenbesuch oder die Mitarbeiterbetreuung, sondern was anderes. Und das muss ich halt auch verstehen, dass ich, wenn ich diesen Prozess einsetze, und er war noch nicht da, dann habe ich schnell einen guten Erfolg, muss aber gucken. Vielleicht habe ich ja gar nicht die Geburtstage meiner Mitarbeiter erfasst. Vielleicht weiß ich das gar nicht. Das steht irgendwo auf dem Zettel und das müssen wir alles erstmal zusammentragen. Das heißt, das macht erstmal Arbeit. Und wenn ich das habe in digitaler Form, dann ist super, dann kann ich den verbessern und dann fehlen vielleicht 5 und hat einer doppelt gekriegt und dann kann ich jeden Tag ein bisschen an der Schraube stellen, dass ich ein Ergebnis zu 100% habe. Aber erstmal werde ich vielleicht schnell ein Ergebnis zu 90-95% haben. Aber wir sind auch so, wir sind perfektionistisch unterwegs. Wenn wir da einem vielleicht einen falschen Geburtstagsgruß schicken, weil er gar nicht Geburtstag hat oder wir haben einen Fehler gemacht, dann stört uns das so massiv, dass wir das alles nicht machen wollen. Aber die anderen 95, die jetzt auch immer einen Geburtstagsgruß bekommen haben, die auch gut funktioniert haben, das sehen wir nicht, sondern wir sehen die 5%, die vielleicht nicht funktionieren. Und das kriegst du auch nicht raus. Wir wollen immer so 100% liefern, aber sind wir mal ehrlich, wir selber und unsere Mitarbeiter geben auch nicht ansatzweise 100%. Das ist ja vollkommener Blödsinn. Erstmal sind wir gar nicht 100% auf der Arbeit. Ja, wir sind, ne, haben wir, sind krank, am Urlaub, sind dann gar nicht da. Wer macht das dann in der Zwischenzeit? Dann bleibt das einfach liegen oder übernehmen andere Leute. Und wir machen auch Fehler.
Ja.
Das kriegt man überhaupt nicht mit, weil die das dann vertuschen und dann wird das gar nicht so erwähnt. Jetzt aber, wenn KI ist, gucken alle auf diesen Prozess und wehe, da ist ein Fehler und der wird dann direkt angemarkert und dann, das geht ja gar nicht, das funktioniert ja gar nicht. Statt die immer KI ein bisschen ran
ja, nicht.
Ja, das ist so. Und das setzt sie auch nicht durch, warten wir mal ab und so, ne? Habe ich alles schon gehört, aber nee, das wird nicht so sein. Das wird sich durchsetzen, das wird kommen. Und ihr müsst euch einfach damit beschäftigen, weil alle anderen, die das machen, die überholen euch gerade. Das ist so. Und KI ist nur so gut wie der Durchschnitt. Und jetzt sagen viele, ich will aber gar nicht wie der Durchschnitt sein. Aber wenn der Durchschnitt 50% halt ist, sind 49% darunter. Die sind schlechter als der Durchschnitt. Das heißt, für jeden zweiten von euch wäre das eine Verbesserung, so gut wie der Durchschnitt zu sein. Und dann noch ein paar Prozent ein bisschen schleifen, noch eine Schleife dran, noch ein Sahnehäubchen oben drauf, eine Kirsche noch und dann hast du ein geiles Produkt. Ja, also du bist schnell auf dem Durchschnitt und kannst dann ne, super noch zusätzlich performen, um dann wieder in die Top 10 zu kommen, die Top 10%, 20% zu kommen oder noch mehr. Und das verstehen manche nicht. Aber wenn jemand neu startet, hat er sehr schnell die Möglichkeit, in deinem Business Fuß zu fassen, weil er schon schnell so gut wie der Durchschnitt ist. Und das müssen die Leute einfach verstehen.
Ja.
Und nicht als Gefahr sehen, sondern als Chance. Entschuldige, ich red mich schon wieder ein bisschen in Rage. Ich muss gleich gucken. Blutdruck, ne? Ob die Uhr schon angegangen ist.
Aber das ist ja perfekt. Dein Beispiel mit den Geburtstagsglückwünschen ist ja ein wahnsinnig gutes Projekt beispielsweise, wo ich sage, da nehme ich einen Azubi mit rein und lass den das aufsetzen. Ja, ich gucke da nochmal drüber und wir wissen am Ende vom Tag mehr über die KI, wie funktioniert sowas. Und da muss ja kein Agent irgendwie programmiert werden, sondern da kann man einen schönen Workflow bauen und go.
Ja, vor allem, wenn man dann da einmal mitgespielt hat und dann so Ideen hat, ne, jetzt haben wir das mit den Geburtstagen gemacht. Jetzt könnten wir doch zum Beispiel auch, wenn ein Mitarbeiter krank ist, könnten wir ihm ein Genesungspaket schicken. Ja, einfach mal so eine nette Aufmerksamkeit, ja. Vielleicht geht er dann eher wieder arbeiten. Vielleicht fühlt er sich gewertschätzt. Vielleicht macht zu Hause der Partner, die Partnerin die Tür auf und sagt, hier hast du ein Paket von deinem Arbeitgeber. Du bist krank. Warum bekommst du ein Paket? Was ist da los? Ja, das ist Wertschätzung, Mitarbeiterbindung. Und dann könntest du solche Dinge damit machen. Aber wenn du vorher noch nie die Gedanken gemacht hast, deshalb Fantasie, arbeitet damit, spielt ein bisschen damit, verliert die Angst davor und kann auch mal was schief gehen. Und es wäre ein optimales Projekt für einen Azubi. Warum nicht? Ja? Und dann kann man dann überlegen, okay, was können wir noch machen? Aber ich finde es halt wichtig, Azubis haben einen neutralen, frischen Blick auf die Dinge und sind nicht betriebsblind, was die meisten ja nun mal sind. Und da nochmal hinzugucken, ist ein riesen Mehrwert, ein riesen Know-how. Die haben das Wissen auch davon. Die sind mit KI groß geworden. Ja, die haben da gar keine Hemmung, gar keine Berührungsängste. Also nutzt es doch bitte. Aber ja, wir machen damit aufmerksam darauf.
Ja,
mehr können wir nicht machen.
Durch die Türken müsst ihr dann selber gehen. Die Generation, die gerne mal was hinterfragt. Ne? Und wir fühlen uns dann so plötzlich so beklemmend, weil wir müssen Rede und Antwort stehen. Aber eigentlich ist das ja toll. Also immer wenn ich nicht sofort etwas erklären kann, weil es einfach Sinn ergibt und selber schon merke, es ist ein bisschen unsinnig, dann kann ich da eigentlich mit reindenken und kann meine Mitarbeiter, ja, vielleicht auch jemand von der Zeitarbeit mit reinnehmen. Ja.
Ich sehe das als großen Mehrwert, ja.
Ja, jetzt habe ich die KI natürlich auch mal noch gefragt, ne? Wie steht die Zeitarbeit denn zum Thema Ausbildung? Ja, also gibt es da irgendwie wilde Modelle, dass man sagt, ja, ich habe einen Azubi bei mir und der wird bei mir ausgebildet, kann aber trotzdem in unterschiedliche Unternehmen gehen. Ja? Und da hat die KI gesagt, ja, könnte klappen. Gibt's sowas, Daniel?
Ja, wir haben natürlich, das hört sich natürlich jetzt wild an, so eine Zeitarbeitsfirma, die sind ja in allen möglichen Bereichen, in ganz vielen Handwerksbetrieben, sind die in unterschiedlichen Bereichen tätig. Aber meist wenn es im kaufmännischen Sektor ist, und das ist ja meist dann die Ausbildung in der Zeitarbeit, weil wir haben zwar gewerbliche Jobs, die wir vermitteln, aber wir brauchen ja nur im kaufmännischen Bereich. Ne? Wir sind halt im Büro tätig, fahren natürlich auch viel raus, gucken uns die Arbeitsplätze an, machen Gefährdungsbeurteilungen, Vorstellungsgespräche, treffen uns mit den Mitarbeitern, fahren auf die zum Einsatz des Kunden. Und sprechen mit den Mitarbeitern. Je nachdem, vielleicht haben wir auch einen großen Kunden, der dann mehrere Mitarbeiter hat, wo wir dann einen Onboard, wo wir ein Onsite dann quasi haben, wo wir vor Ort sitzen und den Kunden betreuen. Da kann man natürlich ein bisschen auch was noch Technisches mitbekommen. Also mich hat das schon immer sehr fasziniert, wenn ich eine Anfrage von einem Kunden bekommen habe. Und dann habe ich immer versucht, ich möchte mir gerne die Produktion gerne angucken. Haben Sie da mal eine halbe Stunde Zeit, können Sie mich mal da durchführen? Ich fand das immer super spannend, weil man einfach in Bereiche reinkommt, wo man sonst nie wäre. Also ich war in einem Hochofen, da wurden Stahlhammer Bommern war das, die haben so große Anker hergestellt und die werden so richtig mit so einem Amboss, das fällt dann runter, da muss dann Späne reingeschmissen werden, dann knallt das richtig, wird super heiß. Das ist natürlich was Besonderes, wo man dann so eine Einsatzbegleitung machen kann, wo man sich den Arbeitsplatz angucken kann. Das ist schon cool. Und das habe ich auch immer gefeiert. Wenn ein neuer Kunde war, haben wir uns den Arbeitsplatz, Gefährdungsbeurteilung dafür schreiben, sich mit dem Job, der dort gefordert ist, zu beschäftigen, zu gucken, welche sind die Anforderungen, was sind die Gefährdungen. Da kann man natürlich super auch seine Azubis mitnehmen und dass sie sich das so angucken können. Das kann also sehr spannend sein. Und was eigentlich die größte Motivation ist, und da muss auch jeder sagen, ob er für die Zeitarbeit überhaupt geeignet ist. Mein Punkt war, warum ich überhaupt in die Zeitarbeit gegangen bin, oder nee, warum ich gegangen bin, war einfach, ich fand den Job cool. Also Niederlassungsleiter fand ich, hatte einen Klang und dann dachte ich, ey, cool, Niederlassungsleiter, warum nicht, ne, probier mal. Ne, da kam ich ja gerade von IBM und hatte so ein, zwei Wechsel da jetzt gehabt und dann war ich quasi arbeitslos und noch eine Sperre beim Arbeitsamt, weil ich mich zu spät gemeldet habe und dann bin ich halt so in die Zeit, aber die Anzeige gesehen, Disponent / Niederlassungsleiter und dann habe ich mich da beworben und dachte, okay, Niederlassungsleiter, da kann ich mir vorstellen und dann war ich kurz Disponent und bin dann Niederlassungsleiter geworden. Also da bin ich dann in die Zeitarbeit gekommen. Aber warum ich da geblieben bin, und das muss jeder so mal sagen, wenn er da Bock drauf hat. Ich habe so ein Helfergen in mir. Ich helfe gerne. Ich unterstütze gerne. Ich habe da wirklich, mein Herz geht auf, wenn ich Menschen, Unternehmen helfen kann. Und in der Zeitarbeit kannst du ohne Ende Mitarbeitern, Kandidaten helfen mit Migrationshintergrund, sprechen nicht so gutes Deutsch. Denen hilfst du, in den Arbeitsmarkt wiederzukommen. Du sorgst dafür, dass der Kühlschrank gefüllt wird. Du sorgst dafür, dass er vielleicht mit seinem Kind in den Urlaub fahren kann, dass er vielleicht mal wieder in seine Heimat fahren kann, dass er eine Ausbildung irgendwie machen kann. Du ermöglichst das den Menschen und den Kunden hilfst du auch noch, weil er findet einen guten Mitarbeiter, der vielleicht nachher ihn dann übernimmt und dass er dann seine Ausbildung da macht oder viel Geld verdient. Und das hat mich eigentlich immer motiviert. Du machst, wenn du alles richtig machst, machst du zwei Leute glücklich, den Mitarbeiter und den Kunden, zwei Menschen glücklich. Dabei ist noch zu bedenken, man selbst muss auch glücklich werden, das ist so, und deine Firma muss auch glücklich werden, vielleicht müssen sogar vier glücklich werden. Das ist so ein bisschen die Herausforderung dabei, aber das hat mich immer motiviert, Menschen Arbeit zu geben, ist was Geiles. Also wirklich, das ist wirklich das ist so Verantwortung, ich mag das, das zu übernehmen. Und die Leute, die in der Zeitarbeit sind, die haben die auch dieses Gen, weil sonst würden die das nicht machen, weil du bekommst schon eine Menge Gegenwind. Der Kunde meckert dich an oder die Mitarbeiter belügen dich. Ja, die sagen hier, ich bin Staplerfahrer, 30 Jahre habe ich Erfahrung. Schickst du zum Kunden, eine halbe Stunde später ruft der Kunde an, ja, hier wackelt alles, der Putzriesel von der Decke, wir haben jetzt mal den Stapler abgenommen, wir haben Angst, dass er sich verletzt. Wie, der hat 30 Jahre da drauf gesessen? Ja, nee, das scheint wohl gelogen zu sein. Ja, und dann kannst du dir vom Kunden anhören, der will einen neuen Staplerfahrer haben, du hast den anderen eingestellt, der kriegt Geld. Den musst du jetzt dann entweder woanders einsetzen oder du musst ihn freisetzen, aber in der Zwischenzeit bekommt er weiterhin sein Geld. Also du hast einen Mitarbeiter, der keinen Einsatz hat, du hast einen Kunden, der hat keinen Auftrag und du brauchst einen dritten Mitarbeiter, der da wieder hinfährt und die Wogen wieder glättet. Und dann ist oft der Teufel im Detail, dann schickst du ihm noch einen Mitarbeiter und dann funktioniert er wieder nicht. Und dann hast du den Neukunden leider dann verloren. Also das ist so das tägliche, diese Herausforderung bei der Zeitarbeit. Du musst die Probleme lösen, die dein Kunde hat und auch die Probleme lösen, die dein Mitarbeiter hat. Und du sitzt quasi zwischen den beiden Stühlen. Und das ist immer, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist, wenn du am Freitag alle Mitarbeiter unter hast, alle Mitarbeiter sind glücklich, die kamen rein und haben ihre Stundenzelle abgegeben, haben ihre Abschläge geholt. Und das ist einfach cool. Das ist einfach schön, weil man lernt verschiedene Leute kennen, mit denen du sonst auch nichts zu tun hättest. Ich habe sonst mit Handwerkern nichts zu tun gehabt. Mein Opa war Polier, ne, da habe ich so ein bisschen vielleicht das Handwerkliche mitbekommen. Aber ansonsten habe ich von handwerklichen Dingen null Ahnung gehabt. Aber durch die Zeit kriegst du halt, ne, ich kam auf den kaufmännischen Bereich und habe gewerblich-technisch überlassen. Ich habe Schlosser, Elektriker, Gas-Wasser-Installateure, Helfer, Rohrvorrichter, solche CNC-Dreher und Fräser, konventionelle Dreher, Fräser habe ich auf einmal überlassen. Da hatte ich ja null Ahnung von. Da musste ich mir die Jobs angucken, was machen die? Und durch die Kunden konnte ich dann immer mehr fragen, was macht ihr überhaupt da? Was ist die Anforderung? Und so konnte ich dann immer besser das Personal auswählen, weil die Fragen, die der Kunde mir gestellt hat, habe ich dann immer wieder in den Vorstellungsgesprächen gestellt. Und können Sie das und machen Sie das? Und so wurde dann irgendwann, dass du dann einfach weißt, was muss der Mitarbeiter mitbringen? Was für Fähigkeiten, was für Eigenschaften muss er mitbringen? Und dann können wir natürlich auch den Menschen nur vor den Kopf gucken. Ja, und wir arbeiten halt mit Menschen. Und da kann es halt manchmal auch nicht funktionieren oder dann stimmt das nicht, dann lügen die dich an oder jetzt auch mit KI, ist auch nochmal, um den Bogen da nochmal zu machen. Die haben natürlich einen höheren Zulauf jetzt durch KI an Bewerbungen, die natürlich genau maßgeschneidert auf unsere Stellen sind. Das heißt, die sehen super aus. Wer testet denn jetzt, ob die das überhaupt drauf haben? KI kann dir jetzt eine richtig geile Bewerbung, alles ganze Wording ist genau auf die Stellenanzeige zugeschnitten. Funktioniert ohne Schwierigkeiten. Gerade die Azubis werden das wissen. Die können jetzt sich bei 15, 20 Firmen gleichzeitig bewerben. In der super Qualität. Aber Klick. Da ist zum Beispiel auch das Thema. Ganz wichtig, weil das mir ein persönliches Anliegen ist. Und dann, wenn die Azubis jetzt zuhören, ich find's Mist. Schlecht. Wenn ihr einfach bei 3, 4 Firmen unterschreibt und bei einem anfangt, aber die anderen einfach im Unklaren lasst und euch nicht bei dem meldet. Ist mir schon zweimal passiert. Ich weiß, da gibt's ja ganz viele draußen, wo das auch so ist. Ist ja nicht nur bei Azubis, sondern auch bei normalen Jobs. Die haben 2, 3 Dinge. Ja. Und bei einem fangen sie nachher an und die anderen informieren sie nicht oder lassen sie im Unklaren und warten bis, können wir ja mal gucken, vielleicht klappt das da mit dem einen nicht. Aber das finde ich keinen feinen Charakterzug und das ist auch total unfair den Firmen gegenüber, die ja den Arbeitsplatz dafür herrichten, die vielleicht Visitenkarten bestellen, die IT beauftragen, die Dinge einfach auf den Weg bringen, Onboarding vorbereiten und dann kommt ihr einfach nicht. Und das ist halt Mist. Und da vielleicht den einen oder anderen sagen, denkt bitte da nicht nur an euch, sondern denkt auch an die Firmen und spielt da auf öffentlich und fair.
Mhm. Ja, die Erfahrung macht man, glaube ich, in den letzten Jahren zuhauf. Ich habe eine Frage noch. Das liebe Geld ist das Thema. Und in der Ausbildung, bei den Azubis hört man das jetzt auch immer häufiger, für dieses Geld mache ich das nicht. Ja. Sicherlich auch eine Sache, die du in den letzten 24 Jahren häufig gehört hast. Was ist da so deine Meinung, ne, zum Thema Geld? Ne? Es muss natürlich entlohnt werden, aber jeder ist ja jetzt plötzlich Spezialist und kennt sich mit allem aus. Wie siehst du das?
Ja, natürlich würde ich jetzt schon sagen, durch KI habe ich natürlich ein größeres Wissen und kann mich auch schneller überall einarbeiten und kann mir Wissen aneignen. Ich würde es aber in meiner Bewerbung vielleicht auch dann so formulieren, dass ich einfach KI-affin bin und mich da auch schnell reinfuchse und diese Dinge dann auch kann. Ich muss einfach ordentlich und fair kommunizieren. Und das ist ja eigentlich das, was auch Arbeitgeber wollen, dass fair kommuniziert wird und dass sie auch sehen, weil jemand, der mit KI arbeitet, den muss ich doch mit Kusshand nehmen. Ich muss doch jemanden nehmen, der über die Zeitarbeit über 2, 3 Jahre da beschäftigt war. Den müsste ich auch an jeder Betrieb mit Kusshand nehmen, weil der kann sich schnell in neue Dinge einarbeiten. Der ist Kummer gewohnt, dass er nicht viel Einarbeitung bekommt, dass er vielleicht einfach drangesetzt wird und so, hier, mach mal. Und er muss sich selber die Sachen zusammensuchen, muss selber irgendwie seinen Weg finden, muss sich durchsetzen. So jemand ist sehr wertvoll für den Arbeitsmarkt. Wird aber vielleicht von anderen kritisch gesehen, warum hast du denn 2, 3 Jahre in der Zeitarbeit gearbeitet? Ja, also das muss man auch da ein bisschen relativieren, wenn wir da alle ein bisschen fairer und offener den Leuten halt auch sind. Ja, dass die, wenn die so einen Background haben, glaube, die haben schon mehr durchgemacht als man selber. Und dementsprechend, glaube ich, sollte man das eher positiver sehen. Aber nochmal auf deine Frage zurück. Die Internetverbindung war gerade ein bisschen schwierig, deshalb muss ich gucken, also dass ich es richtig verstanden habe. Die Frage war ja, dass sich immer mehr mit Qualifikationen vielleicht schmücken, die sie nicht so eigentlich mitbringen oder die sie sich durch KI noch aneignen und meinen, dass sie jetzt auf einmal doch befähigt dazu sind. Richtig?
Ja. Ja, genau.
Ja. Da habe ich eine Meinung, die vielleicht nicht so Mainstream ist. Ich würde sagen, wenn jemand mit KI das so fähig, dass er das drauf hat und das so rüberbringt und das auch im Gespräch so rüberbringt, dass er das kann, ja, würde ich den lieber einstellen wollen, weil der pfiffig ist. Weil er das den Mut hat, das zu sagen, weil er nicht die Angst davor hat und weil er auch selbst an seinen eigenen Aussagen und an seinen Dokumenten sich dann auch messen lassen möchte. Und das imponiert mir. Das würde ich gut finden, weil ich habe lieber so jemanden als vielleicht jemand, der nur das eine macht und das kann, aber nichts anderes und auch nicht über den Tellerrand hinausblickt. Weil jetzt, wenn ich jemanden einstelle, dann ist bei mir schon Grundvoraussetzung, dass er eine KI-Affinität hat, dass er sich mit KI auseinandersetzt, weil ich könnte es nicht ertragen, das ist wirklich schwierig, wenn man tief in dieser KI-Bubble auch wirklich drinsteckt, zu sehen, wenn jemand noch ganz retromäßig an so eine Aufgabe dran geht, sondern nicht erst überlegt, KI first, wie kann ich das mit KI lösen? Oder ich ziehe es zumindest in Betracht und dann sage ich, guck mal zu, Daniel, diese Liste kann ich dir ganz schnell machen, ohne KI, 10 Minuten, oder brauchst du die öfter, dann könnte ich auch mit KI dir das bauen, entscheide du. Ich würde sagen, die könnte ich noch retromäßig so erstellen, hast du ein schnelles Ergebnis und schön machen können wir die nachher immer noch. Weil das ist so ein bisschen wie mit Excel. Früher, wenn du eine Aufgabe bekommen hattest, solltest du eine Aufstellung machen. Dann war ich auch so ein bisschen immer einer, der hat dann die Excel super schön gemacht, dann die grafisch und toll und dann die Spaltenbreite und nochmal fett gedruckt und farbig und so, statt direkt schnell ein Ergebnis zu liefern. Ja, weil wenn er nur eine Zahl haben wollte, dann muss die unten rechts stehen und das reicht. Und wenn ich die habe und ich habe noch Zeit, dann kann ich die Tabelle ja schön machen, dann kann ich ja alles drumherum und noch zusätzlich, dann kriegt er noch einen weiteren Punkt, dann kriegt er noch mehr Informationen. Aber erstmal muss ich das Problem ja lösen. Und das kann ich natürlich sehr schnell mit KI. Und deshalb würde ich mir halt wünschen, dass viel mehr auch ein bisschen auch selbstbewusster sind. Nicht lügen, sondern einfach offen sind, aber selbstbewusst sind, dass sie sagen, ja, ich arbeite sehr viel mit KI. Mhm. Das, was sie da sagen, ich habe mir das angeguckt, das ist kein Hexenwerk, das traue ich mir zu. Und wir gehen ja keine Ehe ein. Ja, es ist ein Arbeitsverhältnis. Ja, da ist auch natürlich auch mit Regeln, verstehe ich auch. Aber wenn ich das nicht drauf habe, wenn ich das nicht kann, was ich jetzt sage, dass ich das in den nächsten 3-4 Wochen mir drauf schaffe, dann schmeißen sie mich einfach wieder raus. Dann lassen sie uns fair und ordentlich miteinander umgehen und dann bin ich wieder raus. Wenn die Leute so offen mit den Arbeitgebern auch sprechen würden und die Arbeitgeber dann auch sich daran halten, einfach sagen, okay, wir machen das so. Aber es ist halt immer die Gefahr, dass dann die Mitarbeiter sich vielleicht auch nachher nicht mehr daran erinnern können. Ne? Weil du gehst ja als Arbeitgeber ein gewisses Risiko ein und hast häufig, wenn es zu Arbeitsgerichtsprozessen kommt, ist schon nicht so einfach und stehst nicht immer so positiv da, weil die Richter meist meinen, die Arbeitgeber haben genug Geld, das können wir ruhig mal machen. Aber so wird natürlich auch ein bisschen so die Angst geschürt, einen Fehler zu machen, jemanden Falschen einzustellen, den man dann vielleicht nachher nicht mehr aus dem Unternehmen bekommt oder nur schwer oder sehr teuer aus dem Unternehmen bekommt. Und da muss das, finde ich, meiner Meinung nach auch ein bisschen gelockert werden, dass es einfach fairer und schneller ist, nicht um sich irgendwelche Lücken und irgendwelche Vorteile zu erarbeiten, sondern einfach die Sorge und die Befürchtung zu nehmen, dass man gewisse Flexibilität und einen gewissen Spielraum halt hat. Ne? Soll nicht für Tür und Tor alles offen halten, dass man machen kann, was man möchte. Das soll gar nicht für den Arbeitgeber auch möglich sein. Aber ich finde, dass wir manchmal zu sehr einschränken und dann entscheidet der Arbeitgeber vielleicht, oh, da stelle ich doch lieber nicht ein. Und das wäre halt schade.
Das wäre schwierig, ja. Das sind immer die schwierigen Situationen, ja, in jedem Arbeitsverhältnis, ja, definitiv. Wir biegen so auf die Zielgerade und ich habe zum Abschluss eine etwas andere Abschlussfrage, die nochmal ganz intensiv wird, weil im Podcast macht man manchmal Werbung und ich möchte hier einen Werbeslot aufmachen und mich würde interessieren, für was würdest du kostenfrei Werbung machen? Also jetzt nichts aus deiner Arbeit, sondern eher aus deinem Alltag. Was verwendest du regelmäßig, wo du sagst, oh, das ist richtig gut, ne? Das kann auch ein Buch sein, das kann eine Handcreme sein, was findest du so richtig, richtig, richtig gut, dass es erwähnenswert ist? Das ist schwierig.
Ja, da muss ich kurz ein bisschen überlegen. Notebook LM, ja. Gerade für Azubis zum Ausarbeiten, habt ihr sicherlich in der Schule hoffentlich schon mal genutzt. Wenn noch nicht, Notebook LM, beschäftigt euch mal damit. Claude kann das mittlerweile auch, hat so ein bisschen auch die Sachen, ihr müsst einfach mal eingeben. Ihr könnt damit halt super Auswertung machen, super Dinge lernen. Das ist echt eine gute Möglichkeit und es gibt es auch schon in der kostenlosen Version und kann man da nutzen. Das ist sicherlich sinnvoll. Ansonsten, was ich feier. Gar nicht. Also wir haben eine Katze zu Hause und wir haben ein Haus. Und die Katze bringt regelmäßig Mäuse mit. Regelmäßig Mäuse.
Ja.
Und ich habe immer mir überlegt, ja, wie fange ich denn diese Maus? Ist gar nicht so einfach, weil sie bringt die ja, dann hat die dann im Maul und lässt sie dann runter und dann sind die noch quietschfidel und hüpfen durchs ganze Haus. Ist nicht so einfach, wirklich, ne, muss man gucken. Ne, manchmal isst sie die auch, aber das sind nur mal Katzen, da kann ich jetzt auch nichts für. Aber ich versuche diese Maus zu retten und habe immer Probleme, ja. wie fange ich die, wie halte ich die oder auch Spinnen oder andere Tiere oder eine Wespe oder Fliegen. Und da habe ich mir einen Teil geholt, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das ist so ein verlängerter Arm, habe ich bei Amazon bestellt. Ist grau mit grün und man kann quasi wie so eine Kuppel über das Insekt, das Tier machen. Dann kann man unten so einen Schieber raufstellen, dass sie nicht wieder raus kann. Und dann kann man es wieder im Garten aussetzen. Ja, oder über die Straßenseite bringen und läuft da nicht Gefahr, das Tier zu verletzen oder vielleicht gestochen zu werden oder so. Das finde ich richtig cool. Ne? Da wird auch mal, finde ich, tiergerecht, wenn man das da macht. Da ist noch eine Lupe sogar dran, dann kann man das auch ein bisschen vergrößern. Das Teil, finde ich, ist sinnvoll und dafür würde ich Werbung machen. Ne? Ansonsten, ne, meinen Podcast abonnieren finde ich auch nicht schlecht, aber das wäre jetzt Eigenwerbung.
Ja, also ich habe ihn abonniert und ich höre auch immer wieder gerne rein. Du hast spannende, gute Gäste. Und ja, den Schnappi, den, also so heißt er zumindest bei uns, ne, wo man die Tiere fangen kann, ist gut. Aber Notebook LM, definitiv. Ja, also richtig, richtig gutes Teil.
Ja.
Ja, schön.
Dann gut, jetzt eine Sache Dank, ich noch. Daniel. Ich finde mal, wenn ich in einem Podcast bin, mag noch eine Sekunde noch, ganz wichtig. Das geht raus an alle Hörer und Zuschauer hier dieses Podcasts. Ganz wichtig. Und das finde ich immer, wird oft viel zu sehr vergessen. Ihr hört euch den Podcast an, ihr konsumiert den, aber bitte gebt auch mal Feedback. Ja? Schreibt in die Kommentare rein, abonniert den Podcast. Das ist der Sprit im Tank, den wir Podcaster brauchen. Ja, dafür machen wir das. Es ist anstrengend, es macht viel Arbeit. Wir machen das sehr gerne mit Herzblut und der Marc macht das auch definitiv mit sehr viel Herzblut. Aber was wichtig ist, ihr könnt ihn damit supporten, indem ihr das teilt, einen Kommentar, ein Feedback dalässt, Wünsche dalässt, das mal teilt bei euch im Status, in eurem Netzwerk. Macht das einfach mal auf LinkedIn, eine Folge, die euch gefallen hat, dass ihr das einfach mal teilt. Das ist echt wichtig und das hilft jedem Podcaster und deshalb motiviere ich dich, lieber Hörer, du kannst dem Marc jetzt mal was zurückgeben und das machen und würde ich mich sehr freuen und der Marc wird sich sicherlich auch sehr darüber freuen. Entschuldige, Marc, dass ich das noch kurz anbringen muss, aber ich finde, es ist wichtig. Das wird häufig vergessen.
Ja, schönes Bild mit dem Sprit im Tank, das stimmt. Klasse. Du, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke, ciao.